Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe haben sich vor mehr als einem Jahr die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als 120 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die drei großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND und der NABU, sind dabei. Aktuell haben sich zwei neue Gruppierungen angeschlossen, sodass wir nun 17 Bündnisse zählen. In jeder Sendung möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen und Themen moderieren, die in der Zeitung oder im Fernsehen manchmal zu kurz kommen. LNG und Wasserstoff sind heute unsere Themen. Das eine wird uns als Brückentechnologie verkauft, eine Brücke, die wir angeblich brauchen, bis wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien weit genug gekommen sind. Das andere ist der Wasserstoff mit allen seinen Fans und Ideen, die wir heute kritisch beleuchten werden. Ich bin Stefanie Eilers vom Netzwerk Energiedrehscheibe. In der ersten Stunde hören wir heute Andy Giorgio, ein Fachmann für LNG und den Weltmarkt. In der zweiten Stunde hören wir Stimmen aus der Region zum Thema Wasserstoff und ein Interview mit Pia Eberhardt. Über sie schreibt die Taz, eine gegen 20.000 Lobbyisten. In der letzten Sendung haben wir über das Thema Bäume im Ofen gesprochen. Die drohende Umrüstung unseres Onyx-Kohlekraftwerks in Wilhelmshaven zu einem Pelletverbrenner und die entsprechende Abholzung in den USA von Enviva. Den Sendemitschnitt der letzten Sendung könnt ihr unter info@nabu-wilhelmshaven.de gerne anfordern. Jetzt geht's rein in den Themendschungel LNG und Wasserstoff. Wir starten mit LNG und Andy Giorgio.
Hallo, mein Name ist Andy Giorgio. Ich arbeite als Freiberufler im Klima- und Umweltschutzbereich, arbeite seit 10 Jahren zu den Themengebieten Fracking, Gas und auch LNG und habe zusammen mit anderen vor 4,5 Jahren das Klimabündnis gegen LNG ins Leben gerufen, das mittlerweile auch transatlantisch von mir bespielt wird.
Was machst du in deiner Arbeit genau? Wirst du wahrgenommen mit deinem Tun?
Also mein Arbeitsbereich deckt viele Dinge ab. Das reicht von Initiieren von Kampagnen, das geht über Recherchearbeit, Publikationen, rechtliche Stellungnahmen, natürlich die Auseinandersetzung mit der Industrie beziehungsweise politischen Entscheidungsträgerinnen. Medienarbeit gehört dazu, ist also so ein buntes Potpourri an verschiedensten Dingen. Meine letzte Reise war tatsächlich eine Reise in die USA. Das kam, nachdem ein Bericht veröffentlicht wurde, den ich maßgeblich verfasst habe. Und aus diesem Bericht geht eben hervor, dass deutsche Banken US-LNG-Exportterminals direkt kofinanzieren, beziehungsweise deutsche Unternehmen durch Langzeitverträge mit US-Unternehmen den Bau solcher Anlagen mit ermöglichen und habe dort vor Ort zusammen mit Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe Terminals mir angeschaut, die eben entweder von deutschen Banken kofinanziert wurden oder eben durch die Verträge mit deutschen Unternehmen ermöglicht wurden. Wir sind mit Gruppen und Menschen vor Ort ins Gespräch gekommen und haben viel Schreckliches gehört und auch gesehen, viel Armut gesehen. Wir haben viel über eine strukturelle Luftverschmutzung erfahren, die die Menschen langsam tötet, und viel über den tief verwurzelten Rassismus auch gehört, der unmittelbar mit der Petrochemie und der fossilen Gasindustrie an diesen Standorten zusammengeht. Ja, wir werden wahrgenommen. In all der Zeit, in die ich diese Arbeit mache, haben wir auch viele Erfolge verzeichnen können. Das Fracking-Verbot in verschiedensten Landesteilen Deutschlands und auch auf Bundesebene, daran habe ich mitgearbeitet. Wir haben als Klimabündnis gegen LNG für lange Zeit mit einer Handvoll Leuten es verhindert, dass Onshore-Terminals gebaut werden konnten bis heute. Und das, obwohl schon vor dem Krieg Subventionen, das heißt also öffentliche Fördermittel, ohne auch eine große politische Unterstützung den Unternehmen und ihren Projekten zuteil wurde. Und trotzdem haben es die Unternehmen nicht hingekriegt, diese Terminals zu realisieren, was unter anderem auch viel aussagt darüber, dass sie eigentlich nicht profitabel sind. Und der Grund, weshalb sie jetzt versuchen, alles Mögliche zu pushen, ist, weil sie die aktuelle Situation schamlos ausnutzen und wissen, dass auf dieser Angstgrundlage, die geschürt wird, natürlich jetzt viel mehr möglich ist als zu irgendeiner anderen Zeit.
Wir reden über LNG und seine Folgen, seine Herkunft und seine Lieferketten. Deutsche Banken, deutsches Geld, verdrecken Scheins, die ganze Welt. Andi, mit wem arbeitest du international zusammen? Ein Rolfes von der Louisiana Bucket Brigade war ja schon hier bei uns in Wilhelmshaven.
Die Louisiana Bucket Brigade ist ein Umweltverband oder eine Umweltgruppe, ein NGO in den USA, wie der Name schon sagt, in Louisiana beheimatet. Sie decken viele Themen ab, aber ein Hauptthema aktuell ist der Ausbau für Energy-Export-Infrastruktur in den USA. Und sie kämpfen gegen eine Firma, ihr Name ist Venture Global, aber die Locals sagen gerne Vulture Global, also Gaia Global. Und dieses Unternehmen hat einen Langzeitvertrag unterschrieben mit EnBW, der deutschen Firma EnBW, und betreibt bereits ein Terminal, was in seinem Betrieb mit konstanten Abfackeln einhergeht, was häufig jetzt schon auch von schweren Stürmen und einem Hurricane heimgesucht wurde, wo das Terminal Probleme hatte, den Betrieb aufrechtzuerhalten, und möchte jetzt noch weitere Terminals bauen, unter anderem in einem Flutrisikogebiet. Und aus diesen Terminals, sowohl den gebauten als auch den jetzt vorgeschlagenen, möchte eben die deutsche LNG-Import-Infrastruktur sich speisen. Es sind ja auch schon LNG-Tanker aus Louisiana in Wilhelmshaven gelöscht worden. Wir haben mit N vor Ort eine Pressekonferenz abgehalten, wo wir den bereits von mir angesprochenen Bericht dargestellt haben, wo eben hervorgeht, dass deutsche Banken US-LNG-Export-Terminals kofinanzieren und deutsche Unternehmen durch die Langzeitverträge auch Projekte mit ermöglichen und das eben zu Lasten von sogenannten Sacrifice Zones in den USA, wo, wie ich bereits gesagt habe, der strukturelle Rassismus, der dort immer noch vorzufinden ist, mich extremst überrascht hat.
Energie und struktureller Rassismus, harter Tobak. Seegras, eine der natürlichen CO2-Senken, braucht dringend Ruhe am Grund der See. Was passiert in dieser Frage in den USA, Andi?
Das ist spannend, dass du Seegras erwähnst als CO2-Senke, denn in Corpus Christi, einem weiteren LNG-Export-Terminal, das wir besucht haben, wird ständig wegen dem erhöhten Schiffsverkehr, unter anderem ausgelöst durch mehr LNG-Tanker, die reinfahren und rausfahren, der Kanal immer tiefer ausgebaggert, mit der Konsequenz, dass eben Seegrasflächen zerstört werden, die wiederum vor Ort tatsächlich auch die Lebensgrundlage für eine noch existierende Delfinpopulation darstellen.
LNG und seine Herkunft. Andi, jetzt warst du an Pfingsten auf Rügen. Was ist da denn los?
Ich war ja nicht nur zum Frühlingscamp auf Rügen, sondern habe auch an dem alternativen Erörterungstermin teilgenommen, der ähnlich organisiert wurde wie euer erfolgreicher alternativer Erörterungstermin, auch von der Deutschen Umwelthilfe und lokalen Gruppen. Und ich kann zumindest eines sagen, der Widerstand vor Ort ist immens. Die kommunale Unterstützung ist groß. Der Bürgermeister des Ostseebades Binz hat die Grundablehnung unter anderem einfach mit der Schönheit der Natur, der Einzigartigkeit Rügens, der vielen Naturschutzgebiete, Nationalparks, die hier sind, begründet. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es geht um die Liebe für die Insel, für das, was sie bewahren wollen. Und es ist auch klar geworden, dass es nicht nur bei dem einen LNG-Terminal bleibt. Wenn sich fossile Industrie erstmal ansiedelt, dann folgt weitere. Und die Menschen wollen einfach das Schöne, das Einzigartige hier vor Ort bewahren. Und letztendlich haben sie auch ihre komplette Existenz und Ökonomie damit verknüpft. Das heißt also, der Tourismus, von dem die Insel lebt, ist ein Hauptwirtschaftsfaktor. Und die fossile Industrie würde eben diese Einnahmequelle, ich weiß nicht, ob man torpedieren sagen kann, aber zumindest kann ich mir gut vorstellen, und es wurde auch gesagt, dass keine Menschen nach Usedom fahren wollen, um sich dann große LNG-Tankeranlagen anzuschauen, sondern sie wollen eben, dass es diese Weite noch gibt, dass man aufs Meer schauen kann, die Kreidefelsen, die Nationalparks. Sie kommen wegen der guten Luft und wegen der Unberührtheit hierher. Sie kommen nicht hierher, um einen industrialisierten Standort zu besuchen.
Das lassen wir einfach mal so stehen. Die Liebe zur Landschaft, die Liebe zur Natur. Wir werden mit Argusaugen beobachten, was diese Industrieansiedlung in Wilhelmshaven für Folgen hat und wie lange sie steuerliche Erträge in die Stadtkasse spült. Die erste Industrieruine im Hafenumfeld haben wir schon, mit derzeit ungewissem Ausgang. Über die Gewerbesteuereinnahmen der Firma ICI INEOS kann die Stadt Wilhelmshaven leider keine Auskunft geben. Für das LNG-Terminal sind steuerliche Erträge angekündigt. Bei aller Licht- und Umweltverschmutzung, weiß jemand von euch den aktuellen Stand der Verhandlungen? Man kann uns aber nicht nachsagen, dass wir nicht beide Seiten hören würden. Daher waren wir gerade Mitte Mai mit der Bürgerinitiative Ezel bei Juniper in Ezel. Dort gab es ein Fachgespräch zum Thema Methanschlupf. Über den Inhalt wurde zunächst Stillschweigen vereinbart. Weitere Gespräche mit der Gaswirtschaft werden folgen, so hoffen wir. Methan und LNG, was tut sich denn in der Klimafrage auf politischer Ebene?
Ja, ich bin sehr dankbar, dass es zwar viele, viele Jahre gedauert hat, aber die Klimaschädlichkeit von Methan ist mittlerweile ein Thema. Für das Publikum nochmal kurz ein paar Zahlen dargelegt. Auf 20 Jahre wirkt Methan, wenn es in die Atmosphäre entweicht, bis zu 108 Mal klimaschädlicher als CO2. Auf 100 Jahre sind es bis zu 41 Mal. Und lange wurde das Thema eben nicht angegangen. Man hat es runtergespielt. Jetzt haben wir eine EU-Methanverordnung, die auf den Weg gebracht worden ist und die im Kern vorsieht, dass man eben zum ersten Mal ein konstantes Monitoring etabliert. Das heißt, dass wirklich konstant Methanemissionen gemessen werden. Im Gassystem, in der Gasinfrastruktur, bei der Förderung angefangen und Lagerung etc. pp., dass dann ein System eingeführt wird, was eben Leckagen ausfindig macht und dann auch dafür sorgt, dass diese Leckagen gestoppt werden. Und die anderen zwei extrem guten Säulen sozusagen der EU-Methanverordnung ist, dass ein konstantes, regelmäßiges Abfackeln und Entlüften von Methan eben verboten wird in der EU zunächst mal, all diese Dinge. Aber positiverweise hat das EU-Parlament dafür gestimmt, dass die EU-Verordnung eben auch für Importe gilt. Und es macht völlig Sinn, denn 75 bis zu 90% des Gases importiert die EU. Und man würde sich in die Tasche lügen, wenn man jetzt nur die eigene Produktion der Methanverordnung unterwirft und die Importe klammert man aus. Das Ding ist zwar noch nicht komplett durch, denn das muss jetzt noch final ausverhandelt werden im sogenannten Trilog zwischen EU-Parlament, EU-Rat und EU-Kommission. Aber ja, es ist positiv, dass wir jetzt so eine starke Haltung des Parlaments haben. Und das hätte eben dann auch zur Folge, wenn es dazu käme, dass Importe eben auch erfasst werden, dass unsere Lieferanten dann eben auch nachweisen müssen, dass in der Lieferkette möglichst wenig Methan entweicht. Und aus all dem, was ich gesehen und gehört habe in den USA, wird das verdammt schwierig werden. Aber es könnte eventuell dann doch dazu führen, dass zumindest die schlimmsten Auswirkungen an Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen zumindest reduziert werden auf der amerikanischen Seite. Das alles darf aber nicht dazu führen, dass wir meinen, wir haben eine EU-Methanverordnung, wir reduzieren Methanemissionen und wir können trotzdem weiterhin, so wie bisher, fossile Brennstoffe, unter anderem Gas, weiter nutzen, sondern Die Methanverordnung soll ein weiteres Emittieren von Methan möglichst verhindern. Und gleichzeitig brauchen wir ganz klare Ausstiegspläne aus dem Gasverbrauch insgesamt.
Wir reden über LNG und in der Folgestunde über Wasserstoff. Man kann ja schier wahnsinnig werden bei der Gemengelage und den politischen Antworten. Wie siehst du, Andi, denn die politische Lage und besonders die der Grünen?
Ich würde sagen, tendenziell sind die Grünen auf Bundesebene und Länderebene auf jeden Fall ein richtiger Ansprechpartner beim Thema Gasstopp. Bis auf so Parteien wie die AfD, die ja teilweise den vom Menschen gemachten Klimawandel leugnet, und die FDP, die irgendwie nicht begriffen hat, dass Innovation im 21. Jahrhundert nicht sein kann, auf sowas Veraltetes wie Verbrennertechnik aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu setzen. Allerdings sehen wir, dass aus welchen Gründen auch immer, leider, die Grünen auf Bundesebene, zumindest die grünen Akteure in der Bundesregierung, das gilt ja nicht für alle Grünen im Bundestag, da gibt es ja auch sehr kritische Stimmen, dass die Grünen in Regierungsverantwortung aktuell, aus welchen genauen Gründen auch immer, willens sind, Fakten, die sowohl klimawissenschaftlich bestehen, aber auch marktanalytisch bestehen, zu ignorieren. Und das finde ich sehr schade. Insbesondere, wenn man jetzt bedenkt, dass durch die Zunahme von Fracking-Gasimporte man direkt mitverantwortlich ist für strukturelle Menschenrechtsverletzungen, die auf der anderen Seite des Atlantiks oder auch in anderen Förderländern quasi als Teil des Systems passieren. Ich kann aber auch sagen, dass man mit einer sehr oder durchaus konservativen Regierung Erfolge erzielen kann. Wir haben zum Beispiel in Nordhessen einen Präzedenzfall geschaffen, in dem die allererste Bergbauberechtigung auf der Grundlage des Bundesbergbaugesetzes nicht reformiert versagt worden ist. Das heißt also, wie manche sagen würde, keine Genehmigung erteilt wurde, wobei mein alter Freund und Bergrechtsexperte hätte sich jetzt die Haare gerieben bei dem Wort Genehmigung, weil eben eine Aufsuchungserlaubnis zu versagen ist, aber das war jetzt nur ein kleiner Ausflug. Und wir haben dieses Fracking-Verbot tatsächlich unter einer CDU-FDP-Regierung erwirkt. Also man muss nicht immer auf bestimmte vermeintliche politische Verbündete warten, um Dinge zu erzielen, die vorab als unmöglich von manchen Leuten bezeichnet worden sind.
Ich bedanke mich bei dir, Andi, für die Auskunft im Rahmen unserer Radiosendung. Ich hoffe, wir konnten euch Zuhörenden neue Perspektiven auf das Thema LNG liefern. Meldet euch mit Feedback zur Sendung gerne auch Kritik oder auch Lob via 0171 371 6016. Bitte gebt uns ein paar Tage Zeit, um zu antworten.